Ein Lied Davids. Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alles andere in diesem Land. Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus. Diesen Göttern will ich keine Opfer bringen. Nicht einmal ihren Namen nehme ich in den Mund. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, du wirst mir zuteil. Das gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert sich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht im Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendlich Glück. Sie dürfen sich wieder setzen.
Ich freue mich, euch und Sie alle zu sehen. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Eduard Martens, im perfekten Sie, das war so ungewohnt für meine Ohren, dass ich erst gar nicht wusste, ob ich gemeint bin. Aber so ist es wohl. Wir hatten bisher noch keine Gelegenheit, miteinander das respektvoll brüderliche Du zu vereinbaren. Wollen wir das jetzt machen? Vor so vielen Zeugen? Lauter glaubwürdige Zeugen nehmen wir an. Also, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er gebe uns auch jetzt in der Predigt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema der Predigt ist schon genannt worden oder des Gottesdienstes überhaupt: Episode oder Ewigkeit? Die Zeit mit dem Sohn Gottes. Episode, also begrenzter Zeitabschnitt, oder Ewigkeit. Im Evangelium Johannes 6 wird berichtet, wie Jesus tausende hungriger Menschen satt gemacht hatte, mit 5 Broten und 2 Fischen. Wie haben sie ihn bewundert daraufhin? Sehr viele, anfangs jedenfalls. Dieser Jesus, also im Handumdrehen könnte er Mangel beheben, Lebensumstände verbessern, alltägliche Bedürfnisse erfüllen. Das wär's doch, der müsste unser König sein. Und Jesus entzieht sich all dem, geht auf einen Berg zum Beten, kommt nach Kapernaum andern Tags und erklärt dort, worauf es ihm ankommt. In einer Synagogenversammlung ist das. Und Jesus verspricht nicht ein Leben, das immer komfortabler und immer bequemer wird. Vielmehr, sagt er, Gottes Werk besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Müht euch um die Speise, die ins ewige Leben hinein anhält. Ich bin es, das wahre Brot, das vom Himmel gekommen ist und euch das Leben gibt. Das heißt, Jesus sagt, mit mir bekommt ihr nicht das, was ihr wollt, sondern den, den ihr braucht. Der bin ich. Den ihr braucht, wenn es euch wirklich um die Beziehung zu Gott zu tun ist. Und die mehrheitliche Reaktion daraufhin? Das geht zu weit. Sowas kann man sich ja nicht anhören. Johannes 6, Vers 60. Daran nehmt ihr Anstoß, fragt Jesus. Einige von euch glauben eben nicht. Wenn wir ins Evangelium sehen, dann stellen wir sehr schnell fest, Jesus war nie darauf aus, sich mal schnell beim Volk beliebt zu machen, sonst hätte er nicht in solcher Freiheit auch all die unbequemen Dinge gesagt. Und so gibt es natürlich immer Leute, die finden ihn eine Weile gut, bis etwas in seiner Botschaft sie heftig stört und weg sind sie. Weg sind sie. Genau das passiert hier. Hören wir auf das Bibelwort zur Predigt, Johannes 6, die Verse 66 bis 69. Von da an zogen sich viele der Jünger von Jesus zurück und gingen nicht länger mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, zu wem, Herr, sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die Anhängerschaft bröckelt, die Mitläufer verdünnisieren sich, das Strohfeuer erlischt. Jene 12 Männer, die Jesus eigens berufen hatte, mit ihm zu gehen, erleben es mit. Was sagt er jetzt zu ihnen? Sagt er, ich hoffe doch, ihr bleibt, wenigstens ihr, und werdet es nicht bereuen. Stattdessen aber hören sie eine Frage von Jesus. Wisst ihr, Jesu Fragen sind nie belanglos, diese auch nicht. Wollt ihr auch weggehen? Und damit stellt Jesus sie ja in die Entscheidung und sie begreifen, hier geht es jetzt nicht darum, ob wir mit all dem, was er tut und was er sagt, immer gleich auf Anhieb einverstanden sind. Wichtig ist, wie wir weiterleben wollen, mit Jesus oder ohne ihn. Das heißt, zurück ins alte Leben, in die Vor-Jesus-Zeit, so tun, als hätte es ihn nie gegeben, oder wir wollen ohne ihn nicht sein und können es auch nicht mehr. Und wisst ihr, diese Frage, dran zu bleiben oder sich abzuwenden von Jesus, gibt es heute auch. Angenommen, da ist jemand, den der Glaube an Gott eine Zeit lang wirklich interessiert. Irgendwann aber kommen aus der Masse des Unglaubens Gedanken an ihn heran. Vielleicht ist das ja alles ganz anders, als ich es in Predigten höre, so bohrt es in ihm. Vielleicht hat sich alles erst im Lauf der Jahrhunderte um diesen Jesus gerankt, was man heute von ihm glaubt. Vielleicht halten mächtige Kirchenabteilungen Dinge über Jesus unter Verschluss, die nicht ins Konzept passen. Argumente aus der Masse des Unglaubens. Und dann? Den Argumenten der Jesuskritiker folgen, das heißt, dem Misstrauen und dem Zweifel immer mehr Raum geben oder der Wahrheit Gottes vertrauen. Und die Jünger damals? Erbitten sie Bedenkzeit? Brauchen sie nicht. Simon Petrus sagt, was ihm klar ist, und er spricht für die anderen mit. Zu wem, Herr, sollten wir gehen? Ja, wohin denn? Soll Petrus, der Fischer, sich etwa an Poseidon, den griechischen Gott des Meeres und der Erdbeben, wenden und von ihm Hilfe erbitten? Oder könnte Petrus sich etwa dem römischen Kaiserkult anschließen? Toten oder lebendigen Kaisern errichtete man Altäre, brachte ihnen Opfer dar, betete ihr Bildnis an? Nein. Weder fremde Gottheiten noch die göttliche Verehrung des Kaisers kommen für Petrus in Frage. Jetzt denken wir das nochmal ein bisschen weiter, was für ihn theoretisch in Frage gekommen wäre. So, wenn wir mal in sein eigenes Volk hineinschauen, das Volk der Juden. Dort gab es die Pharisäer. Zu Jesu Zeit nimmt man an, etwa 6000 im Land. Hauptsächlich Kaufleute und Handwerker, ehrbare Männer darunter, hoch angesehen im Volk, zum Teil gegenüber Jesus durchaus auch positiv eingestellt. Einige von den Pharisäern, nämlich so erfahren wir, warnen Jesus vor König Herodes, als der ihn töten will. Geh weg von hier, sagen sie. Oder wenn wir an Nikodemus denken, ein Ratsherr gehörte zum Hohen Rat und war auch ein Pharisäer. Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kommt, weil er mehr über ihn wissen muss. Viele der Pharisäer aber lehnen Jesus schon sehr früh strikt ab. Die Pharisäer. Unbedingt so sein, wie es Gott gefällt, wollten sie. Und sie hatten für wirklich für das komplette tägliche Leben Vorschriften, zum Beispiel für den Sabbat, den Ruhetag. Transportieren, also tragen, durfte man da nichts. Erlaubt aber war es, Speisen mitzubringen. Ich denke, für einen Besuch, den man machte, für eine Art Picknick im Grünen aber eher nicht, denn sowas war gar nicht vorgesehen. Man durfte am Sabbat nicht mehr als einen Kilometer gehen. Und längst nicht alle dieser Vorschriften waren dem Gesetz entnommen, wie Gott es einst dem Mose gegeben hatte. Vieles war als Norm hinzugefügt worden. Die Vorfahren haben es so gemacht, dann wird es wohl richtig gewesen sein und so schreiben wir es jetzt fest. Man muss sagen, diese mündliche Überlieferung besaß für die Pharisäer den gleichen Rang wie Gottes Wort, geschriebenes Wort in den Heiligen Schriften. Und wisst ihr, wenn sowas passiert, ist immer sehr bedenklich. Wenn Traditionen, auch fromme Traditionen, Vorfahren haben es so gemacht, wenn das den gleichen Rang erhält wie Gottes Wort, geschriebenes Wort, dann ist das in Schieflage geraten. Und hinzu kam, den Pharisäern war sehr wichtig, dass die Leute sahen, wie fromm sie waren. Aber nicht nur fromm, sondern auch wie selbstgefällig, auf andere herabschauend, oft auch heuchlerisch. Also schöner, frommer Schein, ja, aber das Herz ist gar nicht bei Gott. Und die Pharisäer glaubten zudem, durch religiöse Ernsthaftigkeit könnten sie Gott einen Grund geben, sein Reich eher als geplant, als es ursprünglich geplant hatte, kommen zu lassen. Wenn Petrus sich umschaute, neben der Gruppe der Pharisäer an seinem Volk gab es die Zeloten. Die Zeloten, die Eiferer, sie kämpften für ein politisch befreites Israel. Sie hielten dabei auch das Mittel der Gewalt für erlaubt, nicht nur im Kampf gegen die römische Besatzungsmacht, sondern auch gegenüber Juden, die sich weigerten, sie zu unterstützen, sie, die Zeloten, zu unterstützen. Jetzt fragen wir uns mal, bei welcher dieser Gruppen hätte Petrus je ein inneres Zuhause finden können? Zu wem, Herr, sollten wir gehen, sagt er. Dieses Lied, was wir eben gesungen haben und dessen Entstehung wir uns angeschaut haben, das hätte auch Petrus so dichten können. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und wisst ihr, wohin Petrus ganz sicher auch nicht gehen würde, stand für ihn als frommen Juden, der nun bereits auch dem Messias begegnet war, ebenfalls fest, nämlich, wie hatte Gott schon zu Moses Zeiten seiner Zeit geboten, 5. Mose 18, Vers 10 und 11, bei dir darf sich niemand finden, der als Wahrsager auftritt und die Zukunft vorhersagt, Zauberei betreibt, mit Beschwörungen Unheil abwendet, durch Totengeister mit Verstorbenen Verbindung sucht. Und weil diese Dinge in Gottes Augen so abscheulich sind, ausnahmslos so abscheulich, würde Petrus so jemanden auch nicht aufsuchen. Zu so jemandem würde er auch nicht gehen. Spiritistische Aktivitäten, okkulte Experimente, wisst ihr, ganz gleich, ob jetzt Neugier lockt oder Nervenkitzel lockt oder ob aus diesem klar antigöttlichen Bereich vermeintliche Hilfe angeboten wird, ist das eigentlich für jeden von uns hier, der Jesus kennt, klar, dass dies eine No-Go-Area ist. No-Go-Area, eine Zone, in der die Gemeinde des Christus nichts zu suchen hat. Allenfalls jemandem seelsorglich zu helfen, der da hinein verstrickt ist, aber nicht selber darin aktiv werden. Zu wem, Herr, sollten wir gehen? Man muss sagen, es gibt ja Angebote aller möglichen Art um uns herum. Jemand sagt, das ist gar nicht so selten, ich habe meine eigene Religion, in die baue ich ein, was mir gefällt, zum Beispiel Weisheiten des Dalai Lama, Worte von Jesus. Bei Bedarf suche ich einen Schamanen auf mit seinen magischen Fähigkeiten, seinen Verbindungen zur Geisterwelt. Und im Hinduismus schließlich fasziniert mich der Gedanke der Seelenwanderung. Man würde also nicht nur einmal leben, sondern in immer anderer, neuer Existenzweise wiederkommen, nach dem Motto, wie einer handelt, wie einer wandelt, ein solcher wird er in der nächsten Existenz. Was sagen wir dazu? Ein bunt gemischter religiöser Salat, den Gott auf der Speisekarte seines Volkes zu keiner Zeit vorgesehen hat. Gleich mit dem ersten der 10 Gebote stellt er das ja klar. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Keine anderen Götter. Zu wem gehen Menschen? Ich denke an das, was eine Frau mir im Gespräch im missionarischen Straßencafé sagte. Wie gut, dass ich jederzeit meinen Engel rufen kann und er kommt. Ihm kann ich mich mit allem anvertrauen, deshalb brauche ich Gott eigentlich gar nicht. Die Frage ist, von welcher Seite kommt diese Engelgestalt? Es gibt doch so viel teuflischen Betrug. Wenn du nämlich in die Bibel schaust, stellst du sehr schnell fest, die echten Engel Gottes sind auf sein Geheiß unterwegs. Er sendet sie, wann und zu wem er will. Das ist für Menschen nie planbar gewesen. Nenn mir eine Geschichte in der Bibel, wo Menschen geplant haben, ich rufe gleich meinen Engel. Nicht Menschen rufen Engel Gottes herbei. Wohin geht jemand noch? Menschen, unsere Zeitgenossen. Man stellt dann schnell fest, nicht wenige leben im Prinzip das, was im 3. Jahrhundert vor Christus schon der griechische Philosoph Epikur empfahl: größtmögliches Glück, unberührt vom Treiben in der Welt, sei Sinn und Ziel des Lebens. Meiden, sagt er, solle man Lustempfindungen, sofern einem aus ihnen noch mehr Unannehmlichkeiten erwachsen. Und weiter, die Götter hätten nichts zu tun mit dem Geschehen auf der Erde und vor dem Tod müsse man sich nicht fürchten, denn, so sagt es einer seiner Jünger eine Weile später, also Epikurs Jünger, solange wir sind, ist der Tod nicht da und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Das ist doch die Überzeugung nicht weniger Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und bei all diesen Entwürfen, an denen wir jetzt vorbeigekommen sind, hätte Petrus abgewunken. Nein, danke, ist nicht meins. Bei Jesus wollte er bleiben. Um alles in der Welt ihn doch nicht eintauschen gegen eine jener Figuren und Weltanschauungen, an die Menschen sich hängen. Und Petrus begründet das ja auch, Vers 68. Zu wem, Herr, sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wir haben geglaubt und erkannt. Das bedeutet doch, kein Erkennen ohne Glauben zu wagen und kein Glaube, der nicht in tieferes Erkennen führt. Jetzt aber die Frage, was ist Glaube? Was ist Glaube? Martin Luther drückte es, wie ich finde, sehr schön einmal so aus: Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und weiter sagte Luther: Aus Glauben leben, das ist keine Forderung, das ist eine Einladung. Glaube, das ist die Tür in der dicken Mauer. Durch sie darf ich hineingehen in den Raum der Geborgenheit Gottes. Ganz und gar auf Jesus Christus trauen darf ich, dass er mein Heiland ist in Ewigkeit. Ja, Jesus zog Gottes Urteil über mich auf sich. Er trug Gottes Zorn am Kreuz für mich. Jetzt schenkt er mir seine Gerechtigkeit. Sie gilt vor Gott. So beschreibt Luther die größte Entdeckung seines Lebens anhand von Römer 1, Vers 17. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Lasst uns an der Stelle mal einen kleinen Moment noch innehalten. Jesus, der Heilige Gottes, einzigartig. Heilig und rein zu sein, gehört von jeher zu ihm. Und wisst ihr, an dieser Sündlosigkeit von Jesus hing für uns verlorene Leute alles, wirklich alles. Ein einziges empörtes Wort gegen Gott, der Jesus unsagbares Leiden und Sterben zumutete, oder böse Worte von Jesus gegen Menschen, die ihn gekreuzigt haben, oder ein Fluch nur, und es gäbe keinen Retter der Welt, der Jesus heißt. Die Erlösung wäre zum Scheitern verurteilt gewesen und unsere Verdammnis unabwendbar. Aber welche Person hat nicht auch schwache Momente? Welcher vorbildhafte Mensch bliebe ohne jede Schuld? Jesus aber, der Einzige, wirklich der Einzige, der je über diese Erde ging und nie einer Versuchung erlag. Der Zorn von Jesus über die Bosheit von Menschen, seine Wehrufe auch über die so selbstgerechten Pharisäer, auch sein Schrei am Kreuz Richtung Gott, warum hast du mich verlassen? Das war ja nicht Ausdruck sündiger Regungen oder schwankenden Gottvertrauens. An keiner Stelle war es notwendig, dass Jesus etwas bereute oder eigene Sünden bekannte. Das Gebet, das er seine Jünger lehrte, das Vaterunser mit der ausdrücklichen Bitte um Vergebung, musste Jesus selber nie beten. Jesus, menschgewordene Heiligkeit. Schon eine einzige Sünde hätte ihn für das Erfüllen seiner Berufung untauglich gemacht. So sagt es Gottes Wort, Johannes 1, Vers 29. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt, musste ein fehlerfreies, makelloses Lamm sein. Ich habe so oft sprechen können von dem und spreche noch weiter gern von dem, was Jesus für alle Welt getan hat. Wisst ihr, dazu gehört auch, was er nicht getan hat, nämlich irgendeine Verfehlung. Es gab sie nicht. Wahrhaftig ein Grund zur Anbetung und Lobgesängen. Jesus, diese abgrundtiefe Liebe, die Verlorene sucht, vollkommene Liebe, die ohne Sünde bleibt, und heilende Liebe, die die gestörte Beziehung zu Gott neu macht. Zu wem, Herr, sollten wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Was das für mich heißt? Du, Jesus, hast Worte, die mich immer neu aufhorchen lassen, manchmal auch aufschrecken. Worte, wie niemand sonst sie geben kann. Worte, die nicht nur vom ewigen Leben handeln, sondern die mich dahin leiten auch. Jesu Worte stellen mein Leben auf ein neues Fundament. Er nimmt mich durch sein Wort hinein in die unverbrüchliche Gemeinschaft mit Gott. Für deine Worte, Jesus, bist du mit deinen Taten, deinem Leben, deinem Leiden, deinem Sterben eingestanden. Schuld, meine Schuld, deckst du auf durch dein Wort und sprichst Vergebung zu. Worte gibst du mir, Jesus, ohne die mein Glaube sehr diffus bliebe und sehr orientierungslos. Worte, die nicht veralten und deren Tragweite himmelweit über alle Gräber hinausreicht. Worte, die Einhalt gebieten, die Halt geben, die Schwung geben und Orientierung. Worte, denen ich auch nicht mit Vorbehalt begegnen will oder sie mir nicht vom Leib halten will. Wie oft, Jesus, ist es eins deiner Worte gewesen, das mich tröstete, mir neuen Mut gab, mich durchhalten ließ. Und dann noch eins, Jesus, zeig mir auch, wo ich Gefahr laufe, dein Wort zu verdrehen, es mir irgendwie zurechtzubiegen. Oder wo ich Gefahr laufe, dass ich von manchen deiner Worte nur gut unterhalten werden will, anstatt mir ins Gewissen reden zu lassen. Du, Jesus, hast Worte ewigen Lebens. Damals in Galiläa. Auf eine Welle oberflächlicher Begeisterung über Jesus folgt, wir haben es gehört, ein Sturm der Entrüstung. Viele wandten sich ab. Das war nach diesem Speisungswunder des Herrn, ihm ist nichts unmöglich. Hören wir, was nach einem, ich nenne es mal, nach einem Unwetterwunder geschah. Im März diesen Jahres ist in einem Land Zentralafrikas Folgendes passiert. Etwa 40 Mitglieder einer Gemeinde, überwiegend Frauen, fast alle ehemalige Muslimas, hatten sich mit ihrem Pastor verabredet, um zu beten und zu fasten. Dies war den muslimischen Anführern der Stadt zu Ohren gekommen. An besagtem Tag tauchte mit einem Mal ein wütender Mob auf, bestehend aus 25 oder mehr Leuten, die vor die Kirche kamen. Sie schrien Allahu Akbar, Allah ist am größten. Sie drangen gewaltsam in den Versammlungsraum ein, zerstörten das Mobiliar, rissen das Dach des Gebäudes ab. Einer von ihnen ging gleich auf den Pastor los, um ihn am Hals zu verletzen. Doch im selben Moment wurde der Pastor wie von einer unsichtbaren Hand weggerissen und der Angreifer verletzte sich nur selbst. Dann schlugen alle auf die Gemeindeglieder ein. Mit einem Mal formte sich ein Gewitter über dem Kirchengebäude. Starker Regen und Hagelkörner prasselten nieder, nicht nur auf die völlig ausgetrocknete Erde, sondern auch auf alle Angreifer. Einzig die Christen blieben trocken. Unter dem schmerzenden, gewaltigen Hagelsturm flohen die Angreifer, es regnete aber nur in unmittelbarer Umgebung der Kirche. Was geschah weiter? Einen der fanatischen Angreifer ergriffen tiefe Zweifel und Fragen. Welch eine übernatürliche Kraft hatte hier eingegriffen? In den folgenden Tagen änderte sich die Einstellung vieler muslimischer Bewohner der Stadt gegenüber den Christen. Neugierige kamen zu den Gebetstreffen in die zerstörte Kirche. Der Imam aber und seine Anhänger tobten. Beim Freitagsgebet warnte er eindringlich vor den Christen und vor der Teilnahme an ihren Gebetstreffen. Er bezichtigte sie der Zauberei und der schwarzen Magie. Auch jener Mann, der so ins Fragen gekommen war, war wie gewohnt beim Freitagsgebet. Obwohl es nach der Scharia, dem islamischen Recht, eigentlich verboten ist, sich während der Ansprache des Imam zu Wort zu melden, geschweige denn kritisch zu Wort zu melden, tat er dies, wurde umgehend aus der Moschee geworfen und draußen verprügelt. Schwer verletzt ließ man ihn in der heißen Mittagssonne liegen. Was kam? Eine Wolke am Himmel, die Schatten spendete. Dann sah er eine helle Gestalt, die auf einem Thron saß, mit ehemals durchbohrten Händen und Füßen. Das musste Christus sein, der dann auch zu ihm sprach. Ich starb am Kreuz, aber ich bin von den Toten auferstanden. Du bist durch meine Wunden geheilt, durch mein Blut gereinigt, durch meinen Tod gerettet und hast durch meine Auferstehung ewiges Leben. Ich gebe dir jetzt ein neues Herz sei treu. Und die Antwort dieses Mannes: Ich glaube an dich, Herr Jesus. Du allein bist mein Retter und Herr. Und die Wolke, so schnell sie gekommen war, verschwand wieder. Der Mann konnte aufstehen und laufen, erzählte zu Hause von dem Erlebnis, berichtete auch seinen Freunden, den Mitangreifern davon. Auch sie erlebten ihre Umkehr zu Jesus. Gemeinsam reparierten sie das Dach der Kirche, baten die Christen um Vergebung und nahmen an den Gebetstreffen teil. Viele Muslime in der Stadt wagen es derzeit nicht, etwas gegen Jesus oder die Christen zu sagen, und sie sagen auch ihren Kindern: Tut das auch nicht. Der Imam und seine Anhänger merken das, sind wütend. Er will jetzt aus anderen Teilen des Landes Leute sammeln, um mit ihnen gegen die Christen vorzugehen. Und die Christen? Sie werden von ihren Leitern ermutigt, zu kämpfen, im Gebet zu kämpfen und für die Verfolger zu beten. Man hört das mit Staunen. Was sehen wir hier? Jesus schlägt Breschen in die Phalanx seiner Gegner, indem er rettend durch die Reihen geht. Seine Gemeinde weltweit wächst, Mensch um Mensch. In einer Erscheinung sprach der erhöhte Herr dort Worte ewigen Lebens zu jenem Mann, der vom Christenhasser zum Christusbekenner wurde. Und was wir auch sehen: Der Glaube ist etwas Persönliches, aber persönlich heißt nicht, dass es ein beziehungsloses Nebeneinander ist, wo jeder nur für sich seine Frömmigkeit pflegt. Petrus hat geantwortet, nochmal: Wir haben geglaubt und erkannt. Das heißt also, wenn Jesus in seine Nachfolge ruft, den versetzt er damit in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und das ist ohne Abstriche heute ganz genauso. Wenn Jesus dich in seine Nachfolge gerufen hat, dann nicht, damit du als Solist ihm irgendwo nachfolgst, sondern er versetzt dich damit in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und die ist lebendig. Zum Beispiel jene Christen dort in Zentralafrika. Wisst ihr, dass wir sie bewundern, dass wir sie rühmen, daran liegt ihnen überhaupt nichts. Beten wir für sie, kämpfen mit ihnen. Das zu tun, auch darin zeigt sich Gemeinschaft der Glaubenden. Zu wem, Herr, sollte ich gehen? Ich bin überzeugt, Jesus hat mein Leben in seine Hand genommen und für die ganze Ewigkeit hat er das getan. Wie könnte ich dann eigentlich aus dieser Beziehung aussteigen und mich beliebig anderswo umsehen? Wenn ich umziehe in einen anderen Ort, ja, dann suche ich mir einen anderen Arzt. Das ist normal. Oder wenn das Brot vom Bäcker nicht mehr das ist, was es mal war, kann ich mir einen neuen Bäcker suchen. Aber Jesus, wo es auf der ganzen Welt keine andere Person gibt, die uns in die gesunde, heile Beziehung zu Gott bringt. Man muss auch sagen, wer je meinte, es brächte ihn weiter, Gott hinter sich zu lassen, macht sich selber zum Narren. Von ihm wegzugehen hieße doch sozusagen den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Ich traf jemanden, der hatte entschlossen, sehr entschlossen, sein ganzes Christsein hinter sich zu lassen. Wisst ihr, was dieser Mensch mir sagte? Jan, es ist kalt. Sehr kalt, wenn man keinen Gott mehr hat. Sagt er zweimal, es ist sehr kalt, wenn man keinen Gott mehr hat. Und aus den Worten dieses Menschen sprach die tiefe Sehnsucht nach einer neuen, geheilten, vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Wir haben gehört, viele kehrten damals Jesus den Rücken. Kann sein, der eine oder andere ist vielleicht auch nur der Mehrheit gefolgt, sowas gibt es ja auch. Und dann fragst du dich, ob jeder bei seinem Entschluss blieb. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, ist, Es gibt Leute, die zunächst eine ganze Weile wenig von Jesus halten, aber irgendwann kommen sie zum Glauben an ihn. Das war ja sogar bei Jesu eigenen Brüdern so. Lange Zeit, bis hin zu den Passionsereignissen, waren sie nicht einverstanden mit dem, was Jesus gesagt und getan hat, und sie wussten sehr gut, was er stattdessen hätte tun sollen. Und dann haben sie sich die Augen öffnen lassen und erkannten, Jesus gestorben und auferstanden, auch für uns. Woher wir das wissen? Wo finden wir Jesu Brüder nach Himmelfahrt? Inmitten der noch kleinen Gemeinschaft von Glaubenden, die in einem Haus in Jerusalem sich treffen und beten. Apostelgeschichte 1. Ich habe so gedacht, das ganze Evangelium dreht sich um ein großes Suchen und Finden. Was ich damit meine? Hat jemand sich ein Stück von Gott abgewandt? Jesus sucht das Verlorene, Verirrte. Hat jemand sich von der Gemeinschaft der Glaubenden abgewandt? Jesus sucht das Verlorene, Verirrte. Und wer ihm gegenüber bisher gleichgültig oder skeptisch oder ablehnend war, es muss nicht so bleiben. Was sagt Gott? Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Und sogar dies, Jesaja 65, Vers 1, da sagt Gott, ich ließ mich finden von solchen, die mich nicht suchten. Ich ließ mich finden von solchen, die mich nicht mal suchten. Gelobt sei der Herr. Amen.